Flucht in die Freiheit von Patricia St. John, gelesen von Daniel Kopp. Meiner Schwester Hazel gewidmet, die einen Volkswagen und ein Zelt herbeigeschafft und mich auf den Spuren des Apostels Paulus begleitet hat. Kapitel 1. Es war mitten am Nachmittag eines heißen Julitages. Beinahe alles Leben in der ausgedörrten Landschaft war in Schlaf gesunken. Die schwarzen Schafe, für die das Tal berühmt war, drängten sich unter den Pappeln, und die Erntehelfer schlummerten im Schatten von Getreidegarben oder unter ihren hölzernen Karren. In den stattlichen Landhäusern, die hoch über dem Weideland lagen, schliefen die wohlhabenden Grundbesitzer, Bauern und Wollhändler tief und fest auf ihren bequemen Lagern, während ihre Sklaven im Hof mit schlechtem Gewissen dahindösten. Nur oben in der Bergschlucht, dort, wo die Luft über den glühenden Felsen flimmerte, bewegte sich etwas. Ein braungebrannter, 12-jähriger Junge, nur mit einem Lendentuch und Sandalen bekleidet, kletterte mit einer Anmut und Behendigkeit einer jungen Wildkatze einen steilen Hang der Felsschlucht hinauf. Es kümmerte ihn nicht, dass ihm der Schweiß übers Gesicht strömte oder dass die Felsen seine Hände wundscheuerten, denn dies war die Stunde, in der er frei war. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend gehörte er seinem Herrn und war ihm nach außen hin untertan, doch in dieser Stunde gehörte er sich selbst. Da atmete er auf, da lebte er erst wirklich und eroberte sich die Welt. Hier in den felsigen Schluchten konnte ihn nichts aufhalten. Im Winter bahnte er sich Wege durch die Schneewehen und im Frühling trotzte er den tosenden Wasserfällen. Im Sommer ließ er sich nicht von der sengenden Nachmittagsglut entmutigen, sondern kletterte unbeirrt weiter. Er warf dabei immer wieder einen Blick auf die Sonne, die jetzt westlich von ihm stand. Er wusste, dass er heimkehren musste, sobald der Schatten des riesigen Felsens über ihm den Rand des Olivenhains unten im Tal erreichte. Aber er hatte immer noch Zeit genug, um zu der alten, umgestürzten Kiefer zu klettern, die den Hohlweg versperrte, und um in das klare Wasser zu tauchen, das dahinter lag. Die Bergschlucht verengte sich jetzt, und die Kiefern, die verkümmerten Eichen und die Wacholdersträucher warfen ihre Schatten über den Hohlweg. Der Fluss hier oben war nur ein schmaler Bach, aber er war kühl und erfrischend. Der Junge spritzte sich das Wasser übers Gesicht und über den Körper und fühlte, dass er noch den ganzen Tag so weiterklettern könnte. Er sehnte sich immer danach, noch weiter hinaufzusteigen, bis hin zum Bittersalzsee, wo die Wermutblumen wuchsen und wo der Fluss Lykus entsprang. Ja, bis hinauf zu den Schneefeldern des Berges Katmus. Aber, ach, der Schatten kroch schon auf den Olivenhain zu, und sein Herr würde bald anfangen, sich in seinem Nachmittagsschlaf zu regen. Er murmelte einen Fluch und spuckte wütend aus. Nun, die Zeit reichte immerhin noch, um kurz etwas in dem grün schimmernden Teich zu schwimmen, der so tief war, dass er niemals austrocknete. Er kletterte auf die umgestürzte Kiefer und hielt plötzlich erschrocken inne. Der Mund blieb ihm offen stehen und seine Augen weiteten sich vor Furcht. Denn dort auf dem Baumstamm saß ein kleines Mädchen, ließ ihre Beine ins Wasser hängen und sang leise vor sich hin. Sie mochte 9 oder 10 Jahre alt sein, war klein und schmal und hatte dunkles Haar, das ihr bis zur Hüfte herabhing. Ihre Wangen waren von der Hitze gerötet und sie hatte den Schoß voller Blumen, die sie am Flussufer gepflückt hatte. Welkende Witwenblumen, Löwenzahn und Vergissmeinnicht. Sie war so in Gedanken versunken, dass sie den Jungen gar nicht bemerkte, der sich ihr vorsichtig näherte. Wer mochte sie nur sein? Ihre Tunika war von kostbarem Stoff. Sie trug wunderschöne geflochtene Sandalen und benahm sich wie eine kleine Königin. Er beobachtete sie aufmerksam, kroch weiter auf dem Baumstamm voran und überlegte, wer sie wohl sein mochte. War sie vielleicht eine Tochter der Göttin Kybele, der großen Mutter der Natur, in deren Arme die Toten zurückkehren, wie Kinder, die nach Hause eilen? Nun, wenn sie das war, dann hatte er auf jeden Fall nichts zu befürchten. Ein böser Geist war sie bestimmt nicht. Er schob sich noch ein wenig näher heran, da knackte ein trockener Zweig unter seinem Fuß. Sie fuhr zusammen und blickte auf, verriet jedoch weder Überraschung noch Furcht. Sie war ein vernünftiges Kind, und ein Junge war für sie eben bloß ein Junge. Und dies hier war sogar ein hübscher Junge. Dennoch wurde es ihr jetzt ein wenig bang zumute, wenn sie an das dachte, was sie getan hatte. »Was machst du denn hier oben?« fragte sie den Jungen in perfektem Griechisch. »Ich dachte, alle Leute würden schlafen.« »Und was tust du hier?« entgegnete er in ziemlich barschem Ton, denn er war nun überzeugt, dass sie nur ein irdisches kleines Mädchen war. »Es ist ein weiter Weg bis hier herauf in die Felsschlucht für solch ein kleines Ding wie du. Wer bist du eigentlich?« »Ich bin Irene«, erwiderte das Kind. Sie sprach bedachtsam und beobachtete ihn ernst, als denke sie darüber nach, wie viel sie ihm wohl anvertrauen dürfe. Auch er starrte sie an. Wie sie da so allein und schutzlos zwischen den Felszacken der Bergschlucht stand, in flimmerndem Sonnenlicht, das durch die Kiefernzweige auf sie niederfiel. Und er sehnte sich danach, alles über sie zu erfahren, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie zu beschützen, wenn es nötig sein sollte. »Wo wohnst du denn, Irene? Ich habe dich noch nie mit den kleinen Mädchen von Kolosse spielen sehen.« »Ich wohne in Laodicea«, antwortete sie, noch immer zurückhaltend und misstrauisch. »Laodicea?« wiederholte er erstaunt, denn Laodicea lag 15 Kilometer entfernt, jenseits des Tales. »Du bist doch sicher nicht allein hierher gekommen. Wird man dich nicht suchen?« »Oh ja, ganz bestimmt.« Ihre Augen funkelten plötzlich vor Vergnügen, und dann sprudelte es aus ihr heraus. »Sie werden außer sich geraten, meinetwegen. Heute Morgen bin ich mit meinem Vater hier herübergekommen. Er fertigt Mäntel an, weißt du, und er wollte mit Herrn Philemon über Wollgeschäfte reden. Sie gingen ins Haus, um zusammen zu speisen, und ich blieb bei meiner Kinderfrau und den Sklaven. Meine Kinderfrau wollte mit Philemons Sklaven plaudern, und ich sollte nicht zuhören. Sie gab mir etwas zu essen und schickte mich in den Weingarten. Aber was sollte ich in diesem langweiligen Weingarten? Ich wollte viel lieber in den Felsschluchten klettern, am liebsten bis zum Gipfel hinauf. Darum lief ich einfach weg. Bis hierher bin ich gelangt und ich wäre noch weiter vorgedrungen, aber der Teich da hat mich aufgehalten.« »Aber hattest du denn keine Angst, so hoch hier oben und so ganz allein?« »Nein«, erwiderte Irene lebhaft. »Ich bin nämlich gern allein. Meine Kinderfrau geht mir auf die Nerven. Sie hat solche Angst vor meinem Vater, dass sie nie ein Auge von mir lässt. Irene hier und Irene da, Irene dies und Irene das. So geht es den lieben langen Tag. Es ist zum Verrücktwerden. Warum soll ich immer bloß tun, was sie will und gehen, wohin sie will? Hast du niemals Lust, einfach wegzulaufen und das zu tun, was du willst, anstatt die ganze Zeit über das zu tun, was du sollst?« Der Junge lachte laut. Ha, hier hatte er eine gleichgesinnte Seele gefunden. »Oh ja«, erwiderte er, »mir ergeht es ebenso. Darum komme ich ja hier den Hohlweg heraufgestiegen, um allen davonzulaufen und um das zu tun, was ich mag. Manchmal, wenn ich Zeit habe, schwimme ich über die Teiche und klettere weiter die Felsen hinauf, bis dahin, wo die Adler hausen. Eines Tages werde ich mich noch weiter vorwagen. Eines Tages werde ich den Fluss bis zu seiner Quelle verfolgen. Und eines Tages werde ich bis zum höchsten Gipfel emporklettern und das ganze Land Phrygien überschauen bis hin zum Meer im Westen. Und eines Tages werde ich auch noch das Meer überqueren. Ich habe gehört, Griechenland soll das schönste aller Länder sein.« Er hielt inne, selber erstaunt über diesen Ausbruch, denn für gewöhnlich behielt er seine Wünsche und Sehnsüchte still für sich. Dann kehrten seine Gedanken jäh wieder zurück zu dem kleinen Geschöpf an seiner Seite, das ihn mit großen, hellen Augen anstarrte und teilnahm an seinen Traumfahrten. »Du musst jetzt heim«, sagte er. »Deine Kinderfrau wird außer sich sein. Was ist überhaupt mit deiner Mutter? Blieb sie in Laodicea zurück?« Ein Schatten legte sich über das Gesicht des Kindes. »Sie starb vor 2 Jahren«, sagte Irene schlicht. »Wäre sie noch am Leben, wäre alles anders für mich. Sie hat mich nie die ganze Zeit über beaufsichtigt. Sie ließ mich spielen, Blumen pflücken und gehen, wohin ich wollte. Wenn sie noch am Leben wäre, dann wäre ich frei.« »Hast du keine Brüder oder Schwestern, mit denen du spielen könntest?« »Nein, ich habe keine Geschwister. Vater sagte, ich sei sein einziger kostbarster Besitz. Darum wagt meine Kinderfrau es auch nie, mich aus den Augen zu lassen. Mein Vater ist ein vielbeschäftigter Mann, immer bei den Webstühlen oder auf der Suche nach Wolle oder auf Geschäftsreisen nach Ephesus oder Milet mit seinen Waren. Ich glaube, er vergisst mich manchmal ganz.« Das tut er bestimmt nicht, sagte der Junge tröstend. Komm, Irene, wir müssen jetzt sofort heimgehen. Steige hier über den Ast und jetzt herunter auf den nächsten Stein und hinein ins Flussbett. Hier kannst du besser gehen. Reich mir die Hand. Und jetzt springst du einfach von Stein zu Stein, so wie ich, dann werden wir bald unten sein. Besorgt hielt er Ausschau nach dem Schatten unter ihm. Oh weh! Schon war der halbe Olivenhain in Schatten getaucht. Er war spät dran, sein Herr hatte einen vornehmen Gast und würde schon seit einer Stunde nach ihm verlangt haben. Er hatte ja nicht gewusst, was sich im Hause seines Herrn ereignet hatte. Schon am frühen Morgen hatte man ihn mit einer Nachricht zu den Schafhirten auf einen weit entfernten Weideplatz hoch oben im Tal geschickt. Erst nach Philemons Mittagsruhe hatte man ihn zurückerwartet. Vielleicht konnte er irgendeine Geschichte erfinden, wie schwierig es gewesen sei, die Herden zu finden. Das könnte seine Prügelstrafe wenigstens so lange hinauszögern, bis sein Herr Nachforschungen angestellt hätte. Auf jeden Fall machte es ihm nicht viel aus. An Prügel war er gewöhnt. Worauf es ankam, das war das flinke kleine Geschöpf neben ihm, das seine Hand so fest hielt und so fröhlich und ausgelassen lachte, wenn es den Halt verlor und von einer Seite des Flussbettes zur anderen rutschte. Er musste die Kleine heil und sicher zu ihrer Kinderfrau bringen. Und ihr dann Lebewohl sagen? Sie war die einzige Tochter eines reichen Kaufmannes aus Laodicea und er nur ein armer Sklave aus Kolosse. Warum weigerte sich sein Innerstes so verbissen, ihr für immer Lebewohl zu sagen? Sie waren jetzt schon beinahe aus der Felsschlucht heraus. Er wollte ihr gerade von einem Felsblock herunterhelfen, der zu hoch für sie war, doch bevor er sie fassen konnte, wurde er von einem durchdringenden Schrei hinter seinem Rücken erschreckt. Schnell wandte er den Kopf und erhielt einen heftigen Schlag ins Gesicht und dann noch einen und noch einen von einem kräftigen jungen Sklaven, während die Kinderfrau in hysterisches Geschrei ausbrach und ihre Arme nach dem Kind ausstreckte. »O Herrin, Irene, Herrin Irene, du böses Mädchen!« kreischte die Kinderfrau. »Wie konntest du so ungehorsam sein und mit diesem schlimmen Jungen davonlaufen? O Herrin Irene, ich bin außer mir, den ganzen Weingarten habe ich abgesucht, in dem du doch bleiben solltest. Wie konntest du nur auf einen solchen Nichtsnutz hören und deiner armen Kinderfrau davonlaufen? O schlag ihn nochmal, Menander, prügle ihm die Seele aus dem Leib!« Menander hielt den Jungen fest. Er bemerkte, dass er keinen Widerstand leistete und auch nicht zu fliehen versuchte. Er hob die Hand, um ihn erneut zu schlagen. Da ertönte plötzlich über ihm ein Wutgeschrei. Irene stand auf dem Felsblock wie eine kleine wilde Furie, mit blitzenden Augen und zitternd vor Zorn. »Lass ihn sofort los, Menander!« rief sie. »Tu sofort, was ich dir sage, oder ich werde es meinem Vater erzählen. Wie kannst du es wagen, diesen Jungen zu schlagen?« Auf einmal war sie keine wutentbrannte Zornesgöttin mehr, sondern brach in Tränen aus. Sie war nur noch ein erschrecktes, verletztes kleines Mädchen, dem man seinen glücklichen Nachmittag verdorben hatte. Sie stieß ihre Kinderfrau von sich, rutschte ohne fremde Hilfe von dem Felsblock herunter und stellte sich schützend vor den Jungen. Menander hatte ihn losgelassen. Er hatte große Furcht vor den Launen seiner kleinen Herrin. »Weiß mein Vater schon, dass ich verschwunden bin?« fragte Irene und putzte sich die Nase. Die Tränen rannen ihr zwar immer noch über die Wangen, aber sie hatte sich in ihrer ganzen kleinen Größe aufgerichtet und hielt den Kopf hoch. »Nein, Herrin Irene«, zwitscherte die Kinderfrau besänftigend. »Er redet noch immer über Geschäfte, aber er kann dich jetzt jeden Augenblick rufen lassen. Ich werde aber überhaupt nicht mit euch zurückkommen, wenn er über diesen Jungen schlecht redet«, entgegnete Irene. »Hier bleibe ich stehen, und dann wird mein Vater sehr, sehr böse auf euch sein, weil ihr beide nicht besser auf mich aufgepasst habt. Er wird euch alle beide streng bestrafen, wenn ich es ihm sage.« Ja, so würde es wohl kommen. Die Kinderfrau brach in Tränen aus und stammelte Entschuldigungen. Menander kratzte sich ratlos am Kopf. Der Junge blickte das Mädchen fest an. »Komm heim, Irene«, sagte er sanft. »Ich muss jetzt an meine Arbeit gehen, aber wenn ich deinen Vater sehe, werde ich ihm sagen, dass du gleich da sein wirst.« Er ergriff ihre Hand und half ihr über den letzten Felsblock hinüber. Menander beherrschte sich nur mühsam.
»Aber Herrin«,
widersprach die aufgebrachte Kinderfrau. »Bedenke doch, ein gewöhnlicher Sklave!« »Was er ist, das kümmert mich überhaupt nicht«, versetzte Irene aufbrausend. »Er ist ein Junge wie jeder andere, und er hat mir geholfen.« »Lebe wohl, und vielen Dank. Eines Tages treffen wir uns bestimmt wieder.«
»Das mögen die Götter verhüten«, murmelte Menander vor sich hin, aber der Junge achtete nicht darauf. Er wandte sich um und schaute Irene an und sprach zu ihr allein, als würde er ihr ein Versprechen geben. »Ja, eines Tages treffen wir uns wieder.«